Globale Dialoge by Women on Air.
Les dialogues mondiaux sur Women on Air.
Programme de querencia y vínculos.
Une émission sur le féminisme.
Μια εκπομπή με θέματα που μας αφορούν.
Nachzuhören auf noso.at.
Lauscht daran auf noso.at.
Hallo, willkommen beim News-Check von den Women on Air Globale Dialoge. Mein Name ist Pia, ich bin Radiomacherin und ich bin heute mit zwei anderen Radiomacherinnen hier. Wollt ihr euch kurz selber vorstellen und Hallo sagen? Also einmal Andrea.
Hallo.
Und einmal Wilma.
Hallo.
Und wir besprechen meistens zu dritt oder zu zweit jedes Monat Nachrichten aus aller Welt aus einer feministischen und globalen Perspektive und haben heute eben auch 5 Nachrichten mitgebracht, die wir gemeinsam ein bisschen diskutieren werden. Ich würde gleich einmal mit der ersten Nachricht vielleicht anfangen. Es war nämlich letzte Woche Sonntag Muttertag, am 12. Mai, glaube ich, war das. Mhm. Also immer der zweite Mai der zweite Sonntag im Mai ist Muttertag. Und kurz, ich werde ein bisschen zur Geschichte was sagen und dann, warum ich das irgendwie als aktuell empfinde. Also der Muttertag wurde so Anfang des 20. Jahrhunderts eigentlich in den USA das erste Mal irgendwie umgesetzt oder so und war halt damals vor allem so als Feier und Solidarität zwischen den Müttern irgendwie angedacht. Und das hat sich jetzt in den letzten, ich weiß nicht, sage ich mal 60 Jahren oder so total kommerzialisiert. Und beispielsweise habe ich auch gelesen in einem Artikel, dass am Muttertag, das ist der umsatzstärkste Tag für Blumenläden, sogar noch vor dem Valentinstag. Mhm. Und die damalige sozusagen Erfinderin unter Anführungszeichen, also das war Anna Maria Jarvis in den USA, hat sich dann auch später total von dem Feiertag an sich abgewendet und das total kritisiert, dass das so kommerzialisiert wird. Und ich finde, das ist eigentlich auch was Krasses. Also halt, ich meine, ich finde es voll schön, dass man sagt, okay, wir feiern unsere Mütter irgendwie für das, was sie machen, aber es ist nur ein Tag, man schenkt ihnen Blumen und that's it irgendwie. Und warum ich es so aktuell finde, ist nämlich, es kam im Standard vor einer Woche oder so, kam ein Artikel zu Muttertag und Alleinerzieherinnen raus und Alleinerzieherinnen haben einfach ein deutlich erhöhtes Armutsrisiko, also 48% der Alleinerzieherinnen in Österreich sind trotz Erwerbstätigkeit armutsgefährdet. Und was das Ganze noch irgendwie dramatischer macht, es gab von der Statistik Austria 2021 eine Kinderkostenanalyse und da hat man sich halt angeschaut, wie viel Geld man irgendwie in einem Elternhaushalt für Kinder ausgibt. Und bei Alleinerzieherinnen ist das natürlich deutlich höher als bei zwei Elternteilen, aber das liegt auch vor allem daran, dass meistens so Trennungen zwischen Eltern erst dann stattfinden, wenn die Kinder schon älter sind und wenn die Ausgaben auch deutlich höher sind, also keine Ahnung, weil ein, weiß nicht, dreijähriges Kind braucht jetzt keinen Laptop oder so für die Schule. Genau, und da kam jetzt zur Diskussion auf in den letzten Wochen, was von verschiedenen Organisationen gefordert wurde, eine Kindergrundsicherung, also dass man sagt, dass es irgendwie einen Fixbetrag gibt, den Kinder erhalten und dass so durch auch Alleinerzieherinnen entlastet werden. Und um nochmal zum Muttertag zurückzukommen, ich finde das halt irgendwie krass, also man gibt an einem Tag halt Geld aus für Blumen. Und es gibt aber Mütter, die halt einfach in völlig vom Armutsrisiko betroffen sind. Und also ich finde, das ist irgendwie so ein richtig krasser Kontrast. Und ja, was denkt ihr drüber?
Ja, zum einen finde ich eben, was du angesprochen hast, diese Kommerzialisierung von so Tagen, die so eher zu so einer Solidarität führen sollten, finde ich irgendwie eine nicht so gute Entwicklung einfach, weil ja, dann kauft man schnell was und dann ist das erledigt. Also alles wird mit so Konsum gelöst. Und das andere mit den die Frage ist ja, finde ich, was für, also will diese Welt will unsere Gesellschaft, hat Kinder und wer soll sich um die kümmern und haben wir da nicht alle mehr Auftrag, also, und das nicht so auf so nur die Mütter abzuwälzen. Für mich ist es schon auch so ein bisschen ein Abwälzen auf Frauen meistens, die halt die Care-Arbeit machen sollen und beruflich eben zurückstecken sollen. Ja, das ist so meine Meinung dazu.
Ja, ich glaube, ich habe eine ähnliche Meinung, also wie du, Wilma. Also auf jeden Fall ist es natürlich super, wenn es einen Tag gibt, an dem die Sichtbarkeit erhöht ist für bestimmte Menschen oder Gruppen oder so. Deswegen kommen ja laufend irgendwelche Feiertage hinzu. Aber ist natürlich klar, dass in einem kapitalistischen System in erster Linie die Sichtbarkeit auch dazu genutzt wird, Waren zu verkaufen und den Konsum anzuregen. Deswegen, ja, würde ich das auch eher kritisch sehen. Und das Zweite ist halt, dass bei diesen Dingen dann immer, also Thema ist, dass der Staat gerne mehr Kinder hätte, weil das Bevölkerungswachstum vor allem im Westen und im globalen Norden zurückgeht. Aber er will nichts dafür tun, einen Kontext zu schaffen, wo Kinder, wo kleine Menschen zu gesunden und glücklichen, großen Menschen werden können, und wälzt die Verantwortung komplett auf Individuen und ins Private ab. Und diese Individuen sind dann halt vor allem Frauen und Menschen, die halt Kinder gebären können. Und das ist halt ein großes Problem. Also, und ja, genau, deswegen denke ich auch, gerade hinsichtlich des Muttertags, man sollte der eigenen Mutter eigentlich jeden Tag dafür danken. Also es gibt auch Mütter, die abwesend sind, aber man kann potenziell der eigenen Mutter jeden Tag dafür danken, dass sie da ist und sich um einen selbst kümmert und sehr viel auch aufgegeben hat von sich selber. Aber man sollte den Tag auch dazu nutzen, um zu sagen, okay, das muss aber nicht so sein. Also eine Mutter zu sein, heißt nicht, sich selber aufzuopfern. Und man kann auf jeden Fall ganz konkrete politische Maßnahmen setzen, um Mütter oder Eltern zu unterstützen. Und eben genau wie Thema Alleinerziehende, also finanzielle Unterstützung. Kinder zu haben bedeutet immer öfter auch, ärmer zu sein oder arm zu sein, wenn man ganz normale Hacklerin ist. Und ja, finanzielle Unterstützung. Und dann hatte ich noch so einen zweiten Punkt im Kopf, aber den habe ich jetzt gerade vergessen.
Nee, ich finde halt einfach, also gesellschaftlich einfach, dass es einfach eine positivere Stimmung gegenüber dem gibt, dass Menschen, Kinder versorgen und dass dann aber auch irgendwie in der Gesellschaft geholfen wird, ja. Nicht nur so, jetzt, da war jetzt dieses Ding mit diesem Busfahrer, der eben das schreiende Kind aus dem Bus geschmissen hat. Die Mutter, ja, kann eh sein, dass wenn er sich nicht konzentrieren kann, nur das ist einfach so österreichisches Ding ja dann irgendwie, dass es so, dass alle irgendwie so desinteressiert dann dastehen und diesen Menschen, die sich um die Kinder kümmern, nicht genug geholfen wird, finde ich. Das ist so, ja, finanziell, aber auch mit anderen Maßnahmen, ja. Und da könnte der Staat schon mehr tun oder die Politik, ja.
Ja. Ja, absolut. Also, was du auch gemeint hast, so mit, dass der Staat eigentlich die Aufgabe hat, ein Umfeld zu schaffen, wo man gerne Kinder großzieht. Also wenn ich jetzt so mit Leuten aus meiner Generation irgendwie drüber rede, ob jemand Kinder haben will, sind fast alle so, nein, erstens, man kann es sich nicht leisten, zweitens, der Klimawandel und drittens, so die politische Lage, man will halt einfach keine Kinder in so eine Welt hineinbringen, weil was hat man selbst davon und was haben die Kinder davon irgendwie? Und finde ich krass. Also ich weiß nicht, wo das dann hinführt, weil halt ja auch voll viel dran hängt, dass die Gesellschaft irgendwie wieder Kinder produziert, zum Beispiel Pensionssystem oder so halt. Wer zahlt dann so meine Pension dann irgendwann einmal, wenn keiner von uns Kinder kriegt? Aber ich fände es halt auch einfach unverantwortlich irgendwo. Also ich, keine Ahnung. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Generationending, dass wir oder dass ich da irgendwie einen anderen Blick jetzt als meine Elterngeneration oder so drauf habe. Mhm. Genau. Aber ich finde vor allem den finanziellen Aspekt super schwierig. Also ich finde es jetzt schon krass. So als Studentin denke ich mir schon so manchmal so, okay, also ich wüsste nicht, wie ich, also wenn ich dann Vollzeit arbeiten gehen müsste irgendwann und dann Kinder groß, also es geht sich ja hinten und vorne nicht aus, finde ich. Hoppala. Also ich weiß nicht, wie das, also ich weiß nicht, wie das mit der machen, vor allem nicht Alleinerziehende. Ja, aber wie gesagt, da hat der Staat eigentlich echt die Aufgabe, das zu regeln irgendwie, wenn so viel davon abhängt, dass man Kinder bekommt oder Kinder bekommen sollte. Ja.
Ja, sehe ich genauso. Ich finde auch, ja, das mit dem Kinderkriegen ist wirklich so ein Thema, also halt Thema, ob man sie kriegen soll oder nicht, ist wirklich auch einfach kompliziert geworden. Also da stimme ich dir voll zu, dass auch gerade so unsere Elterngeneration oder so, die haben sich das halt einfach nicht gefragt. Also natürlich ja oder nein, aber jetzt nicht zum Beispiel hinsichtlich, kann ich dann wirklich meine Rechnungen zahlen, so wie jetzt, oder vor allem halt auch hinsichtlich der Klimakatastrophe. Also das Thema kenne ich auch, dass viele einfach nicht so hundertprozentig sagen können, ja, ich freue mich voll, weil ich kriege jetzt ein Kind oder so, oder ich will ein Kind, weil es halt immer verkompliziert wird durch diese, ist das nicht egoistisch zu sagen, weil letztendlich ist es natürlich eine Entscheidung, die man für sich selber trifft, so, man möchte eine Familie und so. Ich habe halt für mich in der Hinsicht beschlossen, dass, also, es kriegen ja Menschen weiterhin Kinder und vor allem auch politische Feinde kriegen weiterhin Kinder und für die ist das auch eine ganz wichtige politische Strategie und deswegen denke ich mir so, also wenn man diese Aufgabe denkt, okay, das mache ich und das freut mich auch und so und das, den Stress, der auf mich zukommt, das ist es für mich wert, dann bin ich eher so, okay, man kann es halt polemisch gesagt den Nazis nicht überlassen, so Kinder zu kriegen, sondern es braucht ja auch mehr Menschen, die halt auch aufgeklärt sind und vielleicht Menschenrechte auch eine gute Sache finden und so und also rein auf dieser ideellen Basis. Ja, aber klar, wir müssen viel mehr drüber reden, dass man allein gelassen wird letztendlich von der Regierung oder von der Politik. Ja, eine andere Nachricht, die auch mit dem Muttertag zu tun hat, veranlasst uns sozusagen mal nach Italien zu schauen, weil die italienische Premierministerin Giorgia Meloni, die jetzt so seit circa anderthalb Jahren dort an der Macht ist, hat zum Muttertag in einem Podcast Mütter mit Veteranen an der Front verglichen. Und zum Hintergrund, sie ist selber Mutter einer 7-jährigen Tochter und hat darüber erzählt in dem Podcast, wie Mütter sich gegenseitig unterstützen. Und dadurch, dass sie halt Premier ist, beziehungsweise halt sehr beschäftigte, also halt sehr viel arbeitet und so, kann sie dann halt oft Dinge nicht tun, also ihre Tochter vielleicht zu irgendwelchen Schulveranstaltungen bringen und so weiter und so fort. Und sie hat halt darüber erzählt, wie dann andere Mütter für sie einspringen und sie unterstützen. Und da hat sie dann halt gesagt, und das, also Zitat, dass das Menschen sind, die gemeinsam gekämpft haben und dass sich daraus eine besondere Dimension der Solidarität entwickelt oder hervorbringt. So. Und genau, und in dem Podcast hat sie auch bedauert, dass sie ihre dass ihre Tochter Einzelkind ist und so weiter und so fort. Aber jedenfalls ging das halt dann rum, wie sie halt Mütter mit Veteranen an der Front vergleichen kann. Und erstmal, was denkt ihr darüber? Und dann ist es natürlich so, dass sie sich selber halt auch so als eine Mutterfigur der Nation inszeniert. Das macht sie auch sehr erfolgreich, eben so diese junge, sie ist ja noch nicht mal 50, blonde Frau, Christin und so, da hat sie auch mal in einem Video von sich gesagt, dass sie all das ist und dass das ihr niemand wegnehmen kann, und hat das natürlich auch auf queere Personen bezogen, also in der Rede auch ein Feindbild hergestellt und so. Genau, gehen wir da mal so rein. Was denkt ihr darüber?
Ja, ich finde diese Gleichsetzung schon problematisch. Die macht mir jetzt nicht mehr Lust, Kinder zu bekommen, wenn das so verglichen wird. Ich meine, das ist ja wie, also okay, Veteranen sind Menschen, die im Krieg waren und den möglicherweise auch nicht körperlich heil und psychisch heil überstanden haben, und das dann zu vergleichen ist halt, ja, und also das macht dann wirklich keine Lust, Kinder zu bekommen, und das weiß ich ja nicht, ob das so treffend ist, diese Beschreibung. Also ja, ich glaube, sie wollte irgendwie wahrscheinlich den Frauen, die Mütter geworden sind, sagen, es ist eine große Leistung fürs Vaterland. Mhm. Nur irgendwie geht es irgendwie, glaube ich, ein bisschen nach hinten los, meiner Meinung nach.
Mhm. Ja, ich finde den Vergleich auch krass. Wie gesagt, macht auch keine Lust, jetzt Kinder zu kriegen drauf. Aber ja, irgendwie, also ich bin immer wieder schockiert von Meloni. Also halt, also es ist eh irgendwie so erwartbar, dass solche Aussagen kommen, aber wenn das dann wirklich immer wieder kommt, finde ich schon krass irgendwie auch. Und ich finde es auch wild, also es war ja in dem Artikel, ich glaube, der war in der Taz, oder ich weiß nicht mehr, der, egal. Aber da stand ja auch drin eben, dass sie es bereut, dass ihre Tochter Einzelkind ist. Und weil sie eben anscheinend so spät angefangen hat, Kinder oder eben ihre Tochter zu bekommen. Und ich finde das auch irgendwie eine arge Aussage. Das hat mich irgendwie vor ein paar Wochen oder so, hat mich das an einen Tweet von Andrew Tate erinnert, weil der hat getweetet oder auf X gepostet eben, dass wenn man als Mann mit 40 Jahren irgendwie noch nicht 5 Kinder hat, ist man schwul. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, erstens mal krasse Aussage, zweitens so, er ist selbst bald 40 und hat keine 5 Kinder. Also was sagt das über ihn aus irgendwie?
Mhm.
Ja, also ich finde das irgendwie arg, und eben bei Meloni finde ich es arg, weil so zu sagen, okay, ich finde es schade, dass sie ein Einzelkind ist. Also ja, wahrscheinlich ist halt ihr persönliches Ding irgendwie auch, aber das gibt mir dann wieder so das Gefühl, so okay, die Leute müssen ganz, ganz viele Kinder kriegen und keine Ahnung, sich irgendwie dem Vaterland irgendwie ganz viel beitragen, und nur dann ist man eine wertvolle Person oder eine wertvolle Mutter oder Frau fürs Vaterland. Ja, aber finde ich arg einfach.
Ja, ich finde eh, also bei so, gerade auch so bei so rechtsextremen und konservativen PolitikerInnen, die Doppelstandards, die da teilweise gefahren werden. Also ihre Tochter ist ein uneheliches Kind. Ich meine, mir persönlich ist ja wurscht, aber wo wir gerade drüber reden.
Ja.
und sie ist auch getrennt von dem Vater mittlerweile. Also keine Ahnung, kann sie sich halt leisten finanziell als Regierungschefin? Aber die Erwartungen, die da halt auch an Frauen gestellt werden, also werden halt selber auch gar nicht erfüllt. Und ja, mich stört halt auch so ein bisschen. Ich habe dann halt in der Vorbereitung so habe ich den großen Fehler gemacht, konservative Presse mir anzuhören, und habe so einen FAZ-Podcast gehört. Denk ja auch immer, ich bin ja so naiv, ich denke ja immer, ja, okay, die haben halt konservative Positionen, aber sie können ja vielleicht trotzdem guten Journalismus machen. Und leider wird diese Erwartung immer wieder enttäuscht. Das ist wirklich schrecklich. Und da habe ich so einen FAZ-Podcast eben zu Meloni gehört. Und da hat halt der Italien-Korrespondent der FAZ, Matthias Rüb, gesagt, dass man halt, weil als Meloni gewählt worden ist, gab es halt ganz viel Aufschrei international. Okay, es ist eine Faschistin, eine Postfaschistin, was auch immer das heißen soll, die ist jetzt gewählt worden und was bedeutet das für Europa? Und dann hat er gemeint, ja, das war mal wieder sehr alarmierend und so und es hat sich gezeigt, dass das nicht nötig war und so, weil Meloni sich natürlich zu einer Staatsfrau entwickelt hat, beziehungsweise, Entschuldigung, sie mag ja nicht gegenderte Sprache, also zu einem Staatsmann entwickelt hat. Und auch ihre Rolle dementsprechend füllt. Also sie ist natürlich jetzt auf eine Art und Weise in bestimmten Kontexten nicht mehr die faschistische Demagogin, die sie war im Wahlkampf. Ja, okay, herzlichen Glückwunsch. Und was ich halt echt hart fand, war, dass sie jetzt halt nicht mehr so, also er hat sie halt nicht mehr so eingeordnet, so in die Kategorie AfD, sondern mehr in die Kategorie CDU und sie sei halt die, was in Wahrheit auch kein großer Unterschied ist, aber und sie hat halt, und er hat halt gemeint, sie ist jetzt halt die neue Angela Merkel für Europa. Und als dann der Moderator nachgefragt hat, ja okay, aber wie schätzt du das ein, zum Beispiel die queerfeindliche Politik, die Meloni macht, ja, das ist halt, sie ist halt nicht so, sie macht halt nicht so bei den Woken Trends mit und so, aber da muss man keine Angst vor ihr haben und so. Sie steht halt für ihre traditionellen Werte. Und mich hat das echt fertig gemacht, weil ich gedacht habe, so wow, das ist halt der Italien-Korrespondent, der halt genau die gleichen Worthülsen verwendet wie irgendwelche rechtsextremen Politiker. Und das halt einfach so sagt, als wäre das das Normalste der Welt. Und ich finde es halt schon wichtig, dass man halt erwähnt, dass die Meloni eine Verfassungsreform anstrebt, die ihre Position stärkt und also Befugnisse des Parlaments wegnimmt. Ich finde es wichtig, dass sie eine Medienreform anstrebt, wo die Medien gleichgeschalten werden und der Einfluss des Staates auf die Medien noch mehr erhöht wird, als es in Italien sowieso schon der Fall ist. Und dass sie einfach eine Frauenpolitik macht, die zum Beispiel Abtreibung verbieten will, dass sie queerfeindliche Politik macht, die zum Beispiel gleichgeschlechtlichen Elternpaaren das Recht nimmt, Eltern zu sein. Also es werden jetzt gerade Geburtsurkunden von dem Staat angefeindet, dass der Elternteil, der nicht biologischer Elternteil ist, rausgeschrieben wird, damit er keine rechtlichen, damit er keine Rechte mehr hat. Also zum Beispiel geht es dann darum, wenn das nicht biologische Elternteil das Kind von der Schule abholen muss, dann braucht es halt eine Vollmachtserklärung des biologischen Elternteils. Oder wenn man das Kind zum Arzt bringen will, kann man keine Entscheidungen mehr treffen und so. Also in die Geburtsurkunde eingeschrieben zu sein, bedeutet natürlich auch, dass man gewisse Rechte hat in Bezug auf das Kind. Und das wiederum verunsichert ja dann auch die Situation des Kindes. Das macht ja die Situation des Kindes nicht besser. Und deswegen und natürlich auch ein anderer Punkt, dass sie geschichtsrevisionistisch ist, also dass die faschistische Vergangenheit von Italien unerwähnt bleibt, also die Massaker, die innerhalb des NS-Terrors passiert sind, bleibt unerwähnt und wird relativiert. Und das sind einfach extrem wichtige Punkte, von denen ich sagen würde, dass Angela Merkel die nicht so gemacht hat, weil Angela Merkel hat die Ehe für alle eingeführt, noch wegen ihrer Amtszeit. Ich bin jetzt auch kein Fan, aber sie hat, glaube ich, sicherlich nicht die NS-Zeit relativiert oder irgendwie hat die Pressefreiheit eingeschränkt oder so. Also, ja. Was geht ab?
Ja, gruselig, ja. Und wenn dann die Presse halt auch noch nicht dann drauf schaut und das nicht genau hinterfragt und recherchiert ist, halt dann müssen wir da vom Community Radio herhalten und es richtigstellen.
Ja. Ja. Ja, aber das ist halt dasselbe Thema wie vorher. Also der Italien hat halt seit 15 Jahren oder so einen Geburtenrückgang und Meloni möchte unbedingt, dass es neue italienische Kinder gibt. Aber erstens, die Kinder, die es schon gibt, werden verunsichert in ihren Familienkonstellationen. Ihren Eltern werden Rechte genommen. Sie werden aktiv diskriminiert, weil sie queer sind. Und gleichzeitig ist es aber auch nicht so, dass sie dann irgendwie eine Politik macht, die eben kinderfreundlich wäre hinsichtlich finanzieller Unterstützung oder und so weiter irgendwie. Auch zum Beispiel Leihmutterschaft, mit dem du dich zuletzt beschäftigt hast, Wilma, will sie komplett verbieten, also dass es auch überhaupt nicht möglich ist für queere Eltern, irgendwie eine Familie gründen zu können.
Ja, das trifft ja dann auch heterosexuelle Paare, weil Leihmutterschaft wird ja von heterosexuellen Paaren, also...
Eben.
Oder ist ja bei heterosexuellen Paaren möglich, dass wer biologisch nicht Vater oder Mutter, also biologische Vater oder Mutter ist, das ist ja auch möglich. Also voll. Das ist dann schon geht dann schon sehr in die Privatsphäre.
Ja.
Und ja, also ist ja irgendwie, es ist ja dann auch irgendwie naiv zu glauben, also wir werden jetzt so die Gesellschaft vermehren, ja, mit diesen ganzen Einschränkungen. Also wenn es dann noch mehr Einschränkungen gibt, die ist eh schon, man macht sich eh, was wir vorher gesagt haben, eh schon so viele Gedanken drüber, dann gibt es auch noch Einschränkungen, wie das auf die Welt kommen soll und unter welchen Umständen und welche Menschen das dürfen. Mhm. Und gegen Migration ist man dann aber auch noch, dann kann man es da, ja, wird Europa untergehen.
Ja, es wird halt immer autoritärer auf jeden Fall. Es wird autoritärer und es entspricht dann halt ganz, ganz genau den Vorstellungen bestimmter rechtsextremer Politiker. So. Und wenn man da halt nicht reinpasst, hat man eine sehr große Probleme und deswegen finde ich es einfach, ja, ich finde es halt echt schlimm, dass dann so große Medienhäuser wie die FAZ dann echt sagen, man braucht keine Angst haben vor Meloni, weil aus welcher privilegierten Situation wird das bitte gesagt? Also, ja, okay, du alter Cis-Mann brauchst vielleicht tatsächlich keine Angst haben, aber es fängt ja irgendwo an und dann hört es auch nicht mehr auf, ja. Und es ist wieder nur Teil einer Normalisierung von rechtsextremen Politikern, von rechtsextremer Politik. Und ich find's erschreckend. Und mir macht's Angst.
Ja, ich sehe auch gerade rot, vor allem wenn ich auf die Karte des Pressefreiheitsindex, also die Weltkarte des Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen schau. Österreich ist ja abgestürzt auf Platz 32. Dieser Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen, da schauen Wissenschaftlerinnen, Medienbeobachterinnen und Branchenkennerinnen, bewerten verschiedene Länder, also 180 in dem Fall, nach fünf Kategorien: Politik, Recht, Wirtschaft, soziokultureller Kontext und Sicherheit. Und in Österreich ist vor allem der soziokulturelle und der politische Kontext abgestürzt. Das hat zum einen den Grund, dass problematische Vorgänge zwischen Politik und Medien der letzten Jahre zwar aufgedeckt werden und die Justiz besser funktioniert, weil rechtlich sind wir ein bisschen besser als letztes Jahr, Es gibt aber trotzdem einige Verabsäumungen, zum Beispiel die kriterienlosen üppigen Regierungsinserate oder die intransparenten Fördermittel. Und es gibt eine sehr geringe Vielfalt an Medienangeboten. Weiters nehmen physische Angriffe auf Journalistinnen zu und öffentliche Diskreditierung. Und genau, also Reporter ohne Grenzen, Presseclub Concordia und Initiative Aufstehen fordern noch vor der nächsten Wahl Reform der ORF-Gremien. Also dass zum Beispiel die Stiftungsräte nach Wahlen nicht ausgetauscht werden können oder gleich viele Mandate für Vertretung von gesellschaftlichen Gruppen wie von politischen Gruppen. Überhaupt sieht dieser ganze Pressefreiheitsindex nicht so aufregend schon, nicht so positiv aus. Es gibt eben weltweit nur 8 Länder, die als gut bewertet werden. Und Österreich ist damit Nummer 32 auf jeden Fall nicht dabei. Und was das Ganze auch noch ein bisschen dramatischer macht, ist, dass eben 2024 so ein Superwahljahr ist. Also mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung wird zu Wahlen aufgerufen. Und durch diese schlechte Situation der Presse öffnet es die Tore für Desinformation. Also weil die Leute denen weniger vertrauen durch Fake News und so weiter. Aber da gibt es auch nun, da haben wir uns nur was aus Ghana ausgesucht, um das ein bisschen zu vergleichen, Österreich-Ghana.
Genau.
Pia, sagt was dazu.
Ich sage was dazu. Also Ghana ist eigentlich grundsätzlich, was Pressefreiheit betrifft, voll gut platziert. Also seit kurz so ein bisschen zur Einordnung, seit 1992 ist in der Verfassung verankert eben die Unabhängigkeit und die Freiheit der Medien. Und es gibt auch mehr als 500 kommerzielle Radio und mehr als 100 TV-Sender, also wirklich viele. Ich weiß gar nicht, wie viel es in Österreich gibt, aber ich weiß nicht, 500 hört sich sehr viel an für mich. Und 2008 zum Beispiel war eben Ghana auf Platz 1 der Pressefreiheit, also für Afrika, und international auf Platz 23, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist jetzt eben in den letzten Jahren, sind sie halt auf Platz 50 gerutscht, vor allem durch den Präsidenten Akufo-Addo, weil es immer mehr Korruption einfach auch gibt in der Politik. Und auch mehr als 70% oder 80% der Bevölkerung nutzen halt Social Media so als Hauptinformationsquelle. Aber diese sozialen Medien beschleunigen halt auch immens die Verbreitung von Desinformationen. Und das Problem ist jetzt, dass zum Beispiel also in Nachbarländern von Ghana wie in Mali oder im Niger, dass diese Desinformation, die über Social Media verbreitet wurde, auch zum Sturz von Regierungen gekommen ist. Und da ist gerade so ein bisschen das Problem. Und es gibt auch eben das Problem, was du schon angesprochen hast, dass viele Journalistinnen auch physisch einfach angegriffen werden und gar nicht mehr wirklich ihrem Job nachgehen können und irgendwie untertauchen müssen. Und das finde ich einfach richtig krass. Also dass auch in Ländern wie Ghana, die eigentlich voll die gute Pressefreiheit haben und auch international eigentlich gut ein gutes Ranking hatten, bis vor ein paar Jahren eben, dass das so krass umschwingt. Und ich habe das Gefühl, in Österreich schwingt das gerade auch in den letzten 2-3 Jahren voll krass um. Aber ich kann mir irgendwie nicht so ganz erklären, warum. Weil ich habe das Gefühl, das passiert gerade parallel in vielen anderen Ländern auch. Ich weiß nicht, ob das mit Corona zusammenhängt oder vielleicht habt ihr da eine Idee?
Naja, ich habe Fake News und also das ist überall Thema. Das ist einfach mit diesem Aufstieg der unter Anführungszeichen sozialen Medien extrem gestiegen. Und eben was eben in diesem Pressefreiheitsindex dann nur dabei gestanden ist, dass die Freiheit der Presse wird eben von denen bedroht, die sie garantieren sollen. Und zwar sind das die politischen Behörden. Und eben wie du im Beispiel Ghana gesagt hast, dass mit diesem Präsidenten, mit diesem neueren Präsidenten, der das dann ermöglicht, dass die politischen Behörden das nicht schützen, weil das ist was geschützt werden muss. Und in so einer medialisierten Informationsgesellschaft, in der wir leben, muss irgendwie klarer gemacht werden, was dann jetzt wirklich Informationen, die Hand und Fuß haben, und was dann einfach Meinungen,
Voll. Ich finde es auch voll spannend, bei mir so im Freundeskreis oder in ich sage jetzt immer meiner Generation, keine Ahnung, also halt so in den, also ich bin 21, aber halt viele Leute verwenden halt TikTok. Ich habe es irgendwann gelöscht, weil ich halt voll viel Zeit drauf verbracht habe. Aber dann kommen immer wieder so Sätze so, ja, ich habe das letztens gelesen oder so, und dann kommt später raus, ich habe es auf TikTok gesehen. Mhm. Und ja, klar, es gibt auch Personen, die halt Wissen voll gut vermitteln auf Social-Media-Plattformen, aber das sind dann halt oftmals einfach irgendwelche Videos, die 30 Sekunden lang sind, wo du jetzt eine Thematik überhaupt nicht irgendwie gut vermitteln kannst. Oder jetzt auch, ich meine, es gibt dieses ZIP 100 oder so, in 100 Sekunden die Nachrichten vom Tag erklärt werden, was ich eh ganz gut finde. Aber ich finde das sehr spannend, dass das auch schon so im Alltag irgendwie umschwingt, dass man nicht mehr sagt, okay, ich habe das jetzt in der Zeitung gelesen oder ich habe das im Radio gehört oder in der ZIP gesehen im Fernsehen, sondern so, okay, ich habe ein TikTok gesehen und deswegen ist das jetzt so und so. Mhm. Oder ich habe das auf Instagram Reels gesehen. Also finde ich irgendwie voll krass, dass das so ist. Ich weiß nicht, was da euer Eindruck ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, in diesem Artikel über Ghana ist ja gestanden, dass die Medienhäuser so finanziell darunter leiden, diese Faktenchecks zu machen. Mhm. Also weil unglaublich viel Arbeit dazugekommen ist, die auch finanziert werden muss. Und da ist ja, finde ich, die Politik gefragt, dass die eben diese vielen Informationen, dass die unterstützt wird, dass das aufgedeckt wird, und das braucht neue Arbeitskräfte für das. Mhm. Also wir leben in einer Welt, in der einfach sich das extrem gewandelt hat, und das muss einfach viel mehr einsickern, also dass das eine Leistung ist, die gebracht werden muss und die auch die Gesellschaft braucht, um Demokratie zu erhalten.
Mhm. Voll. Ich meine, weil es sollte eigentlich im Interesse der Politik sein, auch unabhängige und freie Medien zu haben.
Sollte. Manche, ne? Also, ja. Also es ist in Österreich dasselbe mit den Wahlen, es sind ja Wahlen in Österreich. Und für die Pressefreiheit schaut es nicht so gut aus, wenn die FPÖ in die Regierung kommt, ja, weil die haben ihre separaten Medien, ja. Und die sind viel früher da dabei gewesen als jetzt bei diesen Social-Media-Sachen, als jetzt die klassischen Medienhäuser.
Mhm. Voll, das ist auch so ein Ding, glaube ich, dass halt konservative oder rechte Parteien eine sehr, sehr starke Social-Media-Präsenz haben, bei Jugendlichen vor allem. Oder halt auch so Influencer wie Andrew Tate. Aber dass das halt auch voll den Einfluss hat, weil das sind dann, also entweder die Jugendlichen können jetzt dann schon wählen oder kommen dann ins Alter und sind dann schon seit ein paar Jahren irgendwie mit diesem Content konfrontiert und kriegen das mit irgendwie als ihre einzige Informationsquelle. Also das finde ich auch krass. Also ich meine, Instagram hat jetzt zum Beispiel ja so eine Einschränkung von politischen Inhalten gemacht. Aber das trifft dann halt eher so linke Instagram-Seiten und jetzt nicht per se irgendwie konservative Persönlichkeiten, habe ich das Gefühl. Weil man muss das halt einschalten, damit man weiterhin politische Inhalte bekommt in den Feed oder vorgeschlagen bekommt. Und das finde ich halt auch irgendwie krass. Also ich weiß noch nicht ganz. Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, wie sich das jetzt so weiterentwickelt in nächster Zeit, aber ich habe schon von ein paar Orgas gehört, irgendwie, dass sie da viel weniger Fluktuationen jetzt haben auf ihren Instagram-Accounts, was halt auch schade ist irgendwie, weil es braucht ja irgendwie auch Gegenwind online, gegen rechte Politik oder.
Eine weitere Nachricht aus den Amerikas. In Mexiko findet am 2. Juni die Präsidentschafts- und Parlamentswahl statt. gewählt werden unter anderem die Präsidentin, 500 Abgeordnete und 128 SenatorInnen. Die Amtszeit soll 5 Jahre und 10 Monate dauern und es ist dieses Mal sehr wahrscheinlich, also dass eine Frau Präsidentin wird, also das erste Mal in der mexikanischen Geschichte, weil die zwei Kandidatinnen mit den meisten Chancen sind eben Frauen, also aus dem linken Wahlbündnis als auch aus dem rechten Wahlbündnis. Also für das linke Wahlbündnis kandidiert Claudia Sheinbaum-Pardo und für das rechte Xochitl Galvez-Ruiz. Und gerade auch Sheinbaum-Pardo werden sehr große Chancen bei dieser Wahl eingeräumt, weil ihre Partei ist gerade derzeit Regierungschef und sie würde das halt dann weiterführen. Also der bisherige linke Präsident ist Andrés Manuel López Obrador und sie ist halt sowas wie sein Zögling, sein politischer Zögling. Und es schaut halt dann noch aus, dass diese Partei oder dieses Wahlbündnis wiedergewählt wird. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, okay, was bedeutet das halt so für Feministinnen? Es wird ein bisschen kritisch darauf geschaut, weil das heißt halt auch nicht unbedingt, dass dann gleich auch feministische Politik gemacht wird. Also Sheinbaum-Pardo war bisher Bürgermeisterin von Mexico City beziehungsweise Regierungschefin von Mexico City und ist jetzt eigentlich nicht so bekannt dafür, dass sie während ihrer Zeit feministische Politik gemacht hätte, aber ihre Gegnerin auch nicht. Und genau, das ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, reicht es aus, eine Frau zu sein?
Ich glaube nicht, dass es ausreicht, eine Frau zu sein. Ich meine, das sieht man ja auch bei Meloni, man könnte ja auch meinen, okay, sie ist eine Frau und macht jetzt feministische Politik, aber macht das völlige Gegenteil. Also ich glaube, da gehört schon mehr dazu, als eine Frau zu sein.
Würde ja sein, ja, eben. Ja, ich kann nur zum Mexiko dazu sagen, dass Mexiko auf diesem Pressefreiheitsindex auf 121 ist.
Krass.
Und die meisten Morde an Journalistinnen verzeichnet weltweit. Also schauen wir mal, wie diese Wahlen dann auch ablaufen. Wann sind die Nummer?
Am 2. Juli. Am 2. Juni.
Am 2. Juni, das ist bald. Voll bald.
Ja. Ja, das ist bald.
Krass.
Und es sind eben auch schon sehr viele Politiker jetzt während des Wahlkampfs ermordet worden. Also auch jetzt zeigt sich das wieder, wie tödlich politischer Aktivismus oder Politik ist in Mexiko. Wir haben auch das Problem in Mexiko, dass täglich durchschnittlich 9 Frauen ermordet werden. Also Femizide ist auch ein sehr großes Problem.
Und ist das auf Ihrer Agenda irgendwie, Femizide und Gewalt?
Prävention? Nicht wirklich. Was ich gelesen habe, war, dass es eine Debatte gab, eine TV-Debatte zwischen Sheinbaum und Galvez. Und tatsächlich auch während dieser Debatte Femizide als Thema aufgetaucht ist, was ja schon mal super ist, dass sich die Journalistinnen dazu entscheiden, darüber zu sprechen in so einem Setting. Und es war halt sehr, also die Einschätzung von Feministinnen, die ich dazu gelesen habe, war halt, dass es recht oberflächlich ist, was gesagt worden ist. Also so ein bisschen eben hervorgehoben, was man nicht schon alles getan hätte in der Hinsicht, aber das eigentlich nicht wirklich mit der Realität übereinstimmt. Und wie gesagt, sie sind halt nicht bekannt dafür, irgendwie feministische Politik zu machen. Jetzt macht sie natürlich schon Wahlkampf dahingehend als linke Kandidatin. Aber ja, also inwiefern sie da wirklich ernste Absichten hat, kann ich dir nicht beantworten.
Mhm. Ja, werden wir dann sehen. Also. Ja, also jetzt zu etwas ganz anderem. Und zwar zum Eurovision Song Contest. Der war am 11. Mai und den gibt es seit 1956 jährlich und er kehrt mit dem Sieg von Nemo zurück in sein Ursprungsland. Also der Erfinder des Song Contests kommt aus der Schweiz. Und was ich bei meiner Recherche herausgefunden habe, ist, dass der Eurovision Song Contest von der Europäischen Rundfunkunion, genannt EBU, veranstaltet wird und in der sind 68 Rundfunkanstalten aus 56 Staaten Europas, Nordafrikas und Vorderasiens vertreten und Sitz ist in Genf. Und der hat immer sehr viele Zuschauerinnen, dieser Song Contest. Und dieses Jahr gab es einige Unstimmigkeiten und er ist auf jeden Fall nicht so unpolitisch wahrgenommen wie sonst immer. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Teilnahme Israels mit Eden Golan wurde kritisiert. Es gab auch Proteste vor dem Song Contest, also vor der Veranstaltungshalle, aber auch im Saal wurde die Interpretin ausgebuht. Das zweite war die Disqualifikation von dem niederländischen Rapper Joost Klein. Also soweit ich das jetzt herausfinden habe können, wurde dürfte es da irgendwelche Gewaltandrohungen an einer Kamerafrau gegeben haben. Und das Dritte, was man politisch sehen kann, ist natürlich schon auch der Sieg von Nemo, weil Nemo sich als non-binär bezeichnet und auch sein Lied das thematisiert. Der Song Contest wird als queere Veranstaltung seit den 90er, späten 80er Jahren gelesen und hat eben da schon Geschichte mit, zum Beispiel 1997 wurde erstmals homosexueller Künstler ist aufgetreten und dann im Jahr drauf wurde die transgeschlechtliche Sängerin Dana International hat gewonnen. Genauso wie Conchita Wurst 2015. Ja, wie findet ihr das? Was sagt ihr dazu?
Ja, schaut ihr den Song Contest?
Eigentlich nicht so wirklich. Ich weiß nicht, so alle paar Jahre rutsche ich irgendwie rein. Aber das Jahr habe ich ihn nicht geschaut. Ich habe nur vorher mit ein paar Freunden irgendwie so manche Lieder angehört. Aber wir waren jetzt nicht so into it. Aber irgendwie fand den Song von dem Niederländer, von Joost Klein, fand ich eigentlich echt gut und voll schade, dass der halt, also ich kenne die Backstory nicht so, aber fand ich irgendwie schade, dass der dann disqualifiziert wurde. Aber ich finde es auch irgendwie ein bisschen krass immer, dass der ESC sagt, okay, sie sind nicht politisch, aber ich finde, das ist ja eine absolut politische Veranstaltung.
Definitiv.
Absolut.
Ja, also sollten sich ein bisschen mehr konfrontieren irgendwie mit dem, was sie machen, aber ja.
Ja, es sind halt einfach SängerInnen, die für Nationen auftreten.
Also Alantes ist schon.
Ja. die Türkei ist übrigens ja nicht mehr dabei, die ist ja ausgestiegen, weil sie ihnen zu queer ist.
Unter anderem und weil es diese Regelung gibt, dass eben diese fünf Länder immer dabei sind, immer im Finale sind. Also die Türkei sagt, sie findet das eben unfair, dass immer UK, Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien immer fix im Finale ist. Ja. Aber es wird gemunkelt, dass es auch mit Conchita Wurst zusammenhängt.
Ah, okay, so war das. Okay, und die sind quasi immer im Finale, weil die halt am meisten Geld zahlen für die Veranstaltung, weil das ist ja mega teuer. Also es gibt ja auch Länder, die machen dann nicht mehr mit, weil es ihnen zu teuer ist.
Mhm. Naja, die können gar nicht mitmachen, selbst wenn sie wollten, es ist einfach zu teuer. Also, es ist auf jeden Fall politisch, finde ich. Ja. Es ist ja, ich habe das ja interessant gefunden mit diesen Ländern, die alle mitmachen könnten, weil sie bei dieser EBU dabei sind, zum Beispiel Algerien, Ägypten, Jordanien, Libanon, Libyen und Tunesien. Und die machen anscheinend, wird angenommen, spekuliert, nicht mit, weil Israel dabei ist.
Ah, okay.
Also, ja.
Verstehe. Ja, ich habe es dieses Jahr angeschaut, ich habe es jetzt lange nicht mehr gesehen. Einfach weil Zufall, weil ich Freundinnen haben eine Party draus gemacht und ich habe gedacht, okay, gemeinsam kann ich es mir schon anschauen. Mich hätte gewundert, dass Deutschland überhaupt Punkte gekriegt hat, weil Österreich ist ja quasi Vorletzter geworden und Deutschland ist so im Mittelfeld irgendwie gelandet und hat über 100 Punkte gekriegt und das ist ja voll crazy, weil Deutschland eigentlich in den letzten Jahren immer eher letzter Platz war und auch oft ohne irgendeinen Punkt dort gelandet ist. Wobei ich fand den Song eigentlich auch ganz gut, aber ja, anscheinend mögen Leute jetzt wieder Deutschland.
Oder den Song.
Oder den Song, ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, gell. Ich fand ja die Ukraine voll cool, aber auch, weil ich auf Aljona stehe, die Rapperin, die da bei dem Song dabei war. Und Nemo fand ich eigentlich auch super. Seine Performance fand ich besonders gut, ja. Der hat so eine richtige, oder ich weiß nicht genau, welche Pronomen Nemo verwendet, aber Nemo hat so eine Ausstrahlung, finde ich, auf der Bühne. Das hat mir gut gefallen. Ja, und zu dem Drumherum, keine Ahnung. Also bei den Niederlanden habe ich mir dann gedacht, weil zuerst war ja so das Thema, ob der disqualifiziert worden ist, weil der sich so kindisch verhalten hat bei einer Pressekonferenz, wo er seine Flagge über sich drüber gezogen hat, als die israelische Kandidatin, wollte ich jetzt sagen, aber halt Sängerin gesprochen hat, aber das kam mir irgendwie komisch vor, dass das ausreicht, disqualifiziert zu werden, und dann kam mir das sehr logisch vor, dass da nochmal was Schlimmeres dahinter und sonst, ja, ich weiß nicht, also es ist halt schwierig irgendwie, man hat halt einen Contest, der darauf basiert, dass Nationen in Wettstreit miteinander treten, und aber gleichzeitig will man halt natürlich irgendwie die SängerInnen auch als ein bisschen davon abgetrennt sehen, die natürlich auch halt mit ihrem Talent und ihrem Können halt da auftreten und so. Und wenn die dann halt automatisch als Repräsentantinnen für Politik von Regierungen gesehen werden und das dann auch noch einhergeht mit Morddrohungen oder so körperlichen Attacken oder so. Ich weiß halt nicht, ich kann das halt nicht gut finden. Das ist halt so, es ist halt so eine Grenze. Ich verstehe schon, wenn Veranstaltungen politisiert werden um halt Sichtbarkeit herzustellen für bestimmte Ereignisse, die jetzt passieren, wie zum Beispiel in Gaza. Aber eine Sängerin jetzt dafür verantwortlich zu machen, was zum Beispiel Netanyahu macht, weiß ich nicht, überschreitet halt in dem Fall eine Grenze für mich.
Ja, also in Russland ist ja 2022 eben wegen dem Angriffskrieg ausgeschlossen worden vom Song Contest.
Okay.
Und daraufhin haben sie diese drei russischen Sender, die in dieser EBU sind, zurückgezogen aus der EBU, und Russland kann jetzt dadurch, dass wenn man keinen Sender in dieser Vereinigung hat, kann man gar nicht mehr teilnehmen. Also das ist jetzt auch gar nicht mehr möglich für Russland.
Okay. Weil da muss man sich schon fragen, warum dann bestimmte Akteure ausgeschlossen werden für ihre Aktion und andere halt nicht. Und ich finde, diese Frage sollte man stellen können. Also was unterscheidet Russland von Israel gerade ganz konkret? Natürlich ist jetzt, also es ist ein bisschen kompliziert, also es ist schon etwas komplizierter, dadurch, dass die Hamas natürlich auch das Ganze ausgelöst hat am 7. Oktober. Und ich habe da jetzt auch keine Antwort drauf. Aber vielleicht noch das, um halt darauf zurückzukommen, was du am Anfang gesagt hast, Wilma, es ist halt eine politische Veranstaltung. Und wer da auftritt und wer nicht, ist auf vielen Ebenen politisch. Und insofern, ja, so zu tun, als wäre es das nicht und es würde nur um Lieder gehen. Gerade auch, wenn man sein Hintergrundwissen hat, was ich nicht hatte, mich jetzt zum Denken anregt.
Ich auch nicht.
Dann, ja, also man muss sich ein bisschen ehrlich machen.
Ja, ich glaube auch, dass es sehr komplex ist. Also, und dass man sich dessen bewusst sein muss in heutiger Zeit, dass das alles mit diesen Teilnehmerinnen und Ländern und Nationen sehr, ja, komplex ist.
Ja, das war der heutige News-Check mit Wilma, Andrea und Pia. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich nächstes Monat wieder. Ciao.
Tschüss.
Globale Dialoge bei Women on Air.
Les dialogues mondiaux sur Women on Air.
Programa de querencia y vínculos.
Une émission sur le féminisme.
Miek Bobby, με θέματα που μας αφορούν.
Nachzuhören auf noso.at.
Lauscht daran auf noso.at. Thank you.